Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Scouting the Game bei Talking the Game. Ich bin wie jedes Mal Dennis und ich bin heute wieder alleine und wir werden über einen ganz großen Spieler und einen relativ kleinen Spieler sprechen. Über Draft Measurements, die sind nämlich jetzt veröffentlicht worden für fast alle Spieler. Da fehlen ein paar internationale Spieler, die noch im Ligabetrieb waren. Und wenn es die Zeit zulässt, werde ich noch ein, zwei Themen dazu packen. Je nachdem, wo wir dann am Ende landen. Lass uns doch direkt mal reinstarten. Also, wie sich jeder denken kann, geht es in dieser Episode jetzt um Robert Dillingham und Zach Edey im Fokus. Zwei Spieler, die besonders durch ihre physischen Attribute so ein bisschen rausstechen, die sehr kontrovers gerankt werden auf verschiedenen Boards, wo es ja definitiv einen Case in jede Richtung irgendwie für gibt. Ganz, ganz interessante Spieler. Lass uns auf jeden Fall mal reinstarten. Am Anfang möchte ich nochmal eben kurz die Messwerte der Ignite Prospects mal eben so ein bisschen korrigieren und in einen Kontext setzen. Und zwar haben wir beim Combine jetzt gemessen Isan Almanza mit 6'9", 7'1 Wingspan, 220 Pfund. Das war in etwa das, was wir schon genannt hatten beim letzten Mal. Wir haben noch Ron Holland. Wo haben wir ihn denn? Ich habe die Tabelle hier gerade vor mir. Matas Boselis haben wir hier. Wie gedacht, eine neutrale Wingspan. Der ist, Measurements, muss man dazu sagen, sind ohne Schuhe, also auf Socken. Also könnt ihr geistig einfach so 1,5 Fuß irgendwie noch oben drauf packen. 1,5 Fuß sage ich schon, um Gottes Willen. ihr versteht, was ich meine. Also Matas Boselis, 6'9 gemessen mit einer 6'10 Wingspan, 197 Pfund. Kommt sehr nah dran mit Schuhen an diese 6'10, die wir genannt hatten beim letzten Mal. Das wird wohl so ungefähr hinkommen auf dem Feld. Da tragen die Spieler ja nun mal in der Regel Schuhe. Ron Holland mit 6'6.5, also aufgerundet 6'7. 197 Pfund und einer ja, knapp 6'11 Wingspan. Also ja, schon so Wing-Gardemaß bald. Ein bisschen kurz. Viele der wirklich physisch sehr imposanten Wings haben noch eine etwas längere Wingspan, aber gibt absolut nichts dran auszusetzen. In dem Fall, wen haben wir denn da noch? Wir hatten Matas, wir hatten Almanza. Fehlt da noch einer? Nee, das war es, glaube ich, soweit. Wenn es mir einfällt, dann ergänze ich das noch. Genau, die Measurements, da gab es ein bisschen Probleme. Man ist beim Eintragen in der Zeile verrutscht. Zum Beispiel, man hat Devin Carters und Stephen Castles Messwerte zum Beispiel durcheinander gebracht. Es waren einige andere Measurements ein bisschen durcheinander. Generell ein paar Sachen, die komisch gelaufen sind. Tyler Smith haben wir noch, den sehe ich hier gerade. 6'9, 224 Pfund und 7'1 Wingspan. Also der wird auch so ein bisschen mehr als 6'10 groß sein. Schöne Größe für einen modernen Vierer auf jeden Fall. Da ist bei den Measurements ist einiges ein bisschen so durcheinander gekommen, halt einfach ein bisschen schief gelaufen. Deswegen wurden die offline genommen. Es wurden auch schon falsche Werte einfach veröffentlicht, wo sich viele Leute schon gefragt haben, so, das kann ja auch irgendwie alles nicht angehen. Aber sonst, soweit ich das durchgeguckt habe, sind die Sachen alle sehr plausibel und passen in etwa mit dem überein, was wir vorher sowieso schon hatten. Kommen wir zu Zach Edey und Rob Dillingham. Zwei Cases, die sehr interessant sind. Fangen wir mal mit Rob Dillingham an. Da sind wir nämlich beim Combine jetzt gewesen bei 6'1 auf Socken, 164 Pfund und 6'3 Wingspan. Das klingt nicht nur sehr klein, das ist auch wirklich sehr klein. Um das mal in den Kontext zu setzen, ich bin so die letzten Jahre vom Combine mal durchgegangen. Wir haben in der Größenordnung ja, Darren Collison gehabt. Also ich nenne jetzt hauptsächlich Spieler, die zumindest mal irgendwie sich in der NBA gehalten haben. Monte Morris wäre ein Kandidat, Trae Young, wobei Trae Young einfach mal 10 Pfund schwerer ist. Dennis Schröder wäre noch vom Körper her so ein Kandidat, DJ Augustin, Chris Paul, wobei Chris Paul eine deutlich positivere Wingspan hat. Das beste Beispiel ist hier wirklich Darren Collison vom von den körperlichen Ausmaßen her, was auch schon zeigt, womit wir das hier zu tun haben. Also es ist jemand, der wirklich klein ist, leicht ist und kurz ist. Das ist in der Regel, ist das in der NBA eigentlich keine wirklich gute Kombination, um auf dem Feld zu bestehen, gerade in den Playoffs. Und das ist, glaube ich, auch für die meisten Leute so der größte Kritikpunkt an Dillingham. Ich glaube, dass so der positivste Outcome defensiv, den er wahrscheinlich aber niemals erreichen wird, wäre so Mike Conley, der aber über Jahre ein wirklich guter Guard-Verteidiger war, der eine bessere Wingspan hat, der 10 Pfund schwerer ist auch oder zum Draft-Zeitpunkt war. Muss man schauen, ob Dillingham das erreichen kann. Ich hatte da auch auf Twitter neulichst eine Diskussion, wo es halt auch in diese Richtung ging, dass es ja auch kein Problem wäre, da jetzt irgendwie noch Masse aufzubauen. Ich sehe das bei kleinen Spielern ein bisschen kritischer im Regelfall, muss ich gestehen, weil ob du jetzt als Flügelspieler oder als Big Man, wo du sowieso jetzt nicht unbedingt primär von deiner Advantage Creation von deinem ersten Schritt so lebst unbedingt, finde ich das nicht so kritisch, wenn du dir dadurch einen physischen Vorteil generierst und zumindest zur Konkurrenz so ein bisschen aufholst, vom Gewicht her, von der Muskulatur her. Bei jemandem, der darauf angewiesen ist, auch wendig zu sein und so, ich meine, sind die Spieler alle irgendwo zu einem gewissen Grad. Aber bei jemandem, wo das so mit der Main Appeal ist, ist es schwierig, das wirklich in der Balance zu halten. Und ich glaube, dass Dillingham, um das vorwegzunehmen schon mal, aufbauen muss. Wird er nicht drum herumkommen, weil er wird in den meisten Konstellationen an jedem Abend, in jedem Line-up der kleinste und angreifbarste Spieler sein. Und das ist nicht gut. Das kann man schon mal so vorwegnehmen. Also es gibt wenig Wege, das auszugleichen, außer du bist jetzt halt so ein Hydrant wie Kyle Lowry oder Fred Van Vliet oder so, die wirklich über den Großteil ihrer Karriere sehr, sehr positive Verteidiger waren, obwohl sie eben dieses Problem hatten mit der Körpergröße. Aber sie können es halt kompensieren mit positionell deutlich überdurchschnittlicher Kraft, mit langen Armen, mit allgemein einem defensiven Paket, was wirklich imposant ist. Und da kann Dillingham eben nicht mit aufwarten. Und deswegen sehen wir da auch eben so eine Variation im Ranking auch, muss man sagen, weil es, also ich habe sowohl bei Dillingham als auch bei Zach Edey wirklich alle Seiten des Spektrums gesehen. Es gibt einige Leute, die haben Rob Dillingham nicht nur als Top 3 Prospect, sondern auch als bestes Prospect der Klasse sogar. Es gibt aber auch Leute, die sagen, in der Lottery würde ich den Typen mit der Kneifzange nicht anfassen. So. Die Wahrheit liegt natürlich wahrscheinlich irgendwo in der Mitte. Ich glaube auch, dass diese Klasse und insgesamt die Ballhändler der letzten Jahre, dass da ein gewisses Talentvakuum irgendwo entstanden ist. Und dass jemand wie Dillingham in der heutigen Liga einen guten Platz hat. Also der Stil der NBA, der wird ihm enorm liegen. Ja, er ist ein wirklich guter Pick-and-Roll-Operator. Ein, würde ich schon sagen, guter Pull-up-Shooter. Mit einem sehr soliden Playmaking aus dem Pick-and-Roll. Ich finde auch, dass er für seine Größe und für seine Voraussetzungen noch ein recht guter Finisher ist. Er ist, glaube ich, so vom Ballhandling her vielleicht sogar das beste Prospect seit Kyrie. Also generell sehr viele Parallelen so vom Stil her irgendwo. Wirklich, wirklich, wirklich guter Ballhandler. Und Pull-Up-Shooter, der Touch, der ist wirklich gut. Wir sprechen hier von Quoten. Wir lesen das einfach mal vor. Er hat aufgelegt. Statistisch war er jetzt von der Bank bei Kentucky in 31 von 32 Spielen von der Bank gekommen. Bei 15 Punkten pro Spiel hat 48% aus dem Feld geworfen, hat 44% seiner Dreier getroffen bei 4,5 Versuchen pro Spiel, knapp 80% seiner Freiwürfe, hatte 4 Assists, 2 Turnover, 1 Steal, 0,06 Blocks. Relativ irrelevant. Die Wurfdiät hier bei, muss ich mal einmal durchscrollen, sieht wie folgt aus, dass wir am Ring insgesamt bei 53% sind. Das ist okay. Ich finde es witzig, dass er im Halbfeld eine bessere Quote hat als insgesamt, weil er in Transition anscheinend ein bisschen schlechter ist tatsächlich als im Halbfeld, was ich interessant finde. Ja, er hat von seinen Guarded Catch and Shoot Threes hat er 47% getroffen, was sehr gut ist. Unguarded 49, Dribble Jumper aus der Two-Point-Range sind 41%, 38% seiner Off-the-Dribble-Dreier. Also insgesamt von der Wurfdiät her eine relativ schwere Sample, so er hat 40% seiner Dreier aus dem Dribbling genommen, 31% waren guarded. Also ja, schon vom Schwierigkeitsgrad her sehr hoch. 146 Dreier, 64 hat er getroffen, knapp 44%. Das ist ja, gibt das Sample auch so ein bisschen wieder. Die Quoten vorm College waren teilweise ein bisschen durchwachsen hier und da mal. Das liegt aber halt auch mit an anderen Faktoren. Das Shooting, das ist schon real. Also er ist ein Pull-up-Creator in erster Linie, der gerne aus dem Pick-and-Roll agiert. Und ja, beim Finishing und so weiter, das, was eben am meisten stören wird und was am meisten stört, ist eben seine Physis. Und wie gesagt, wir sprechen hier von einem sehr hohen Skill-Level, aber auch von einer Physis, die das erfordern wird, weil wir dürfen halt nicht vergessen, so Typen wie Trae Young, die funktionieren körperlich in der Liga auch, weil sie einfach dermaßen krass sind in dem, was sie machen. Und das sind für sich genommen schon irgendwo Outlier. Und Dillingham hat halt eben mit seinem Körper einen Outlier-Nachteil in dem Fall, weil er ja in der Liga, so wie sie aktuell dasteht, wie gesagt, an den meisten Abenden, in den meisten Line-Up-Konstellationen der kleinste, leichteste, kürzeste Spieler sein wird. Und das ist ein Problem. Wir hatten das jetzt auch in der Vergangenheit mit Beispielen wie Sharif Cooper zum Beispiel, den ich enorm geschätzt habe, den ich auch bis heute sehr cool finde. Mir wünschen würde, dass der irgendwie eine Zukunft in der Liga hat, aber der ist halt auch einfach zu klein, ne? Das Pull-Up-Shooting ist auch bei dem so gekommen jetzt in der G-League in den letzten Jahren. Super spektakulärer Pick-and-Roll-Playmaker, aber es fehlt halt einfach was. Und Dillingham wird ähnliche Probleme haben. Und ich bin also bin sehr gespannt, wie die Teams das einschätzen und wo sie ihn einordnen, weil ich mir beide Ausreißer vorstellen kann. Er ist wahnsinnig talentiert in dem, was er macht. Wie gesagt, ich sehe nur das Hauptproblem eben darin, dass sein Skill-Level hoch ist, sehr hoch ist, aber das vielleicht nicht komplett ausgleichen kann, dass er eben physisch so schwierig ist. Weil ich finde auch, also das Ballhandling, das ist gut, sein Antritt ist auch gut. Ich finde ihn aber jetzt nicht derart explosiv wie jetzt Sharif Cooper zum Beispiel, der ja wirklich nach Belieben zum Korb gekommen ist. Das ist bei Dillingham noch ein bisschen anders. Der ist halt auch sehr verliebt, sage ich mal, in seinen Touch, in Floater, in Pull-Up-Würfe und sowas. Diese Option stand Cooper auf diesem Niveau einfach nicht offen. Und ja, da lehnt sich Dillingham auch so ein bisschen zurück, möchte ich sagen. Wie gesagt, ist vom Skill-Level her ein wahnsinnig guter Spieler. Ich habe nur wirklich oder bin skeptisch, wie übertragbar das ist und ob er nicht auf dem nächsten Level Ob das nicht so ein bisschen aufgefressen wird durch seine Physis, das wird sich zeigen müssen. Und ich kann irgendwo beide Seiten der Medaille verstehen bei ihm. Leute, die sehr optimistisch sind, weil eben auch die Draft in der Spitze nicht so gut ist. Und Dillingham sicherlich einer auf dem Papier der talentierteren Spieler des Jahrgangs ist. Sein Profil passt einfach perfekt in die NBA, bis auf dass er halt leider ein bisschen sehr klein und sehr schmächtig ist irgendwo. Ich würde es mir wünschen, dass das funktioniert, weil ich ihn jetzt auch schon echt lange verfolge und ja, er auch so ein paar Stolpersteine schon in seiner bisherigen Karriere hatte. Er war an der Highschool zum Beispiel an der Donda Academy, die ja relativ kurzfristig auf einmal dicht gemacht wurde, wo Kanye West ja, da so ein bisschen Probleme irgendwo hatte. Die Academy wurde halt von West gegründet und dann sehr abrupt geschlossen. Dillingham hat sich dann Overtime Elite angeschlossen, war dann letztes Jahr, für alle, die es nicht wissen, eben bei Kentucky am College. Und ja, war da eben auch Teamkollege von Reed Shepard, über den wir auch noch reden werden. Ist da von der Bank gekommen in der Konstellation. Ja, war jetzt eins der interessanteren Kentucky-Teams in den letzten Jahren, muss man sagen. Hat da auch in den Kontext eigentlich gut reingepasst. Aber ja, für den NBA-Outlook, wie gesagt, das Einzige, was ihm meiner Meinung nach im Weg steht, ist eben die Physis. Und ja, die optimistische Einschätzung ist eben, dass jemand mit seinem Profil einfach sehr, sehr gut in die Liga passt. Als ja, schneller, quirliger Pick-and-Roll-Playmaker mit einem Wahnsinns-Ballhandling, mit Pull-up-Shooting. Ja, und die Kehrseite der Medaille ist halt eben, dass er defensiv, da kann er sich noch so anstrengen, immer ein Problem sein wird, höchstwahrscheinlich. Alleine aufgrund seines Frames, aufgrund seines Gewichts, der fehlenden Länge und so weiter. Und dass er da einfach ja, Wege finden muss, auf dem Feld zu bleiben. Ja, und jetzt solche Outlier-Kandidaten wie Stephen Curry, der auch physisch nochmal eine ganz andere Geschichte ist, da heranzuziehen, finde ich ein bisschen unpassend. Aber ja, also physisch wie gesehen, diese Vergleiche, die ich da gezogen habe, die sind halt, das ist halt das, wo er steht. Und es gibt nicht zu, oder nicht mit viel Unrecht irgendwie nur wenige NBA-Spieler mit dieser Größe, die es dann letztendlich schaffen, weil du musst entweder halt ein unfassbar hohes Skill-Level haben insgesamt, um diese physischen Probleme auszugleichen, oder du musst halt eben so Outlier-Sachen haben, dass du extrem kräftig bist, extrem lange Arme hast, wie jetzt beispielsweise D'Anthony Melton, der, glaube ich, ähnlich groß ist wie Rob Dillingham, aber einfach mal so eine 6'9 Wingspan hat, ne? Das ist von der Armlänge her, ist das eher bald ein Flügelspieler. So. Das ist, macht schon viel aus auf jeden Fall, weil man muss sich vor Augen führen, dass alle Vorteile, die er generiert, kleiner werden in der NBA, weil die Konkurrenz schneller ist, länger ist, kräftiger ist, erfahrener ist. Und jeder Vorteil, der jetzt noch so am College da war, wird einfach kleiner sein. Und das wird bei den Pull-up-Würfen sein, das wird gerade bei Abschlüssen am Ring so sein. Und das ist ein Problem auf jeden Fall, mit dem er umgehen muss. Ja. Und was er wahrscheinlich hauptsächlich durch Skill lösen wird, weil er wird nicht auf einmal über Nacht seinen Antritt und so weiter behalten und irgendwie 30 Pfund draufpacken, längere Arme bekommen und auf einmal durch die Decke springen. Das wird nicht so sein, aber. Ja, ist ein spektakulärer, sehr, sehr cooler Spieler, dem ich gerne zuschaue. Aber ich bin mit seiner Einschätzung, weiß ich auch noch nicht so ganz, wo ich liege, weil ganz ehrlich, wie gesagt, das Talentlevel an der Spitze ist relativ dünn dieses Jahr. Dillingham ist da eine Wette, die man eingehen kann, wo ich mir aber wirklich ernsthafte Sorgen mache, ob das wirklich so nachhaltig ist. ESPN hat ihn aktuell Stand der Aufnahme an 7 gerankt. Ich habe ihn auch schon außerhalb der Top 10 gesehen. Ich habe ihn auch große Teile des Jahres überall in den Top 5, in der Top 5 gesehen. Ja, ich würde ihn jetzt schon als Lottery Prospect sehen, alleine schon, weil er dir eine Chance gibt, eben dieser High-Upside-Spieler zu sein. Ich glaube, dass der Floor einfach, ein bisschen schwierig sein könnte für ihn, eben durch sein Frame, dass er dir dann halt einfach nur so Backup-Minuten geben kann und in den Playoffs wahrscheinlich er nicht so richtig spielbar sein könnte. Außer er funktioniert offensiv derart gut, was ich jetzt aber erstmal nicht so schätzen würde. Also er ist offensiv einfach nicht diese Supernova, die Trae Young zum Beispiel war. Da sind viele Level dazwischen so. Das ist nur, weil das für Trae Young klappt, heißt es nicht, dass es für Rob Dillingham klappen muss. Auch wenn ich es mir ein bisschen wünschen würde schon. Aber ja, ein ganz, ganz schwieriger Case für mich. Genau, ist da noch was offen? Ich glaube, wir haben da alles besprochen. Kommen wir zu Zach Edey. Einem ähnlich interessanten Case, muss man sagen. Denn er ist auf dem anderen Ende des Spektrums. Zach Edey ist gemessen worden mit 6'3.75, also knapp 7'4 auf Socken. Das ist Wembanyama-Territorium. 299 Pfund und eine knapp 7'11 Wingspan. Das ist von den Abmaßen her wirklich nur ein bisschen unter dem, was Victor hat. Ja, ich sehe gerade, Edey seit letztem Jahr auch ein bisschen gewachsen tatsächlich noch. Hat ja 7 Pfund Gewicht verloren. Wembanyama war nicht beim Combine. Deswegen da auch keine offiziellen Werte von der NBA. Aber das ist so von den Grundabmessungen her, ist das in diesem Territorium, was natürlich ja sehr, sehr game-breaking sein kann. Ich muss ja eben hier sein Profil suchen. Zach Edey hat jetzt aufgelegt. Im vierten Jahr ist Senior bei Purdue, hat auch schon mit Jaden Ivey gespielt, hat auch schon mit Travion Williams gespielt dort. Ich habe ihn damals schon mit Jairus Walker zusammen an der IMG Academy gesehen. Also auch jemand, den ich jetzt durch meine komplette Draft-Scouting-Zeit so mitverfolgt habe, was ziemlich cool ist. Ist Kanadier, 2002 geboren im März, ist damit jetzt 22. Ja, wird auch den Großteil seiner NBA-Saison, seiner Rookie-Saison 22 sein. Ist also auch schon ein bisschen älterer Rookie. Durch die 4 Jahre am College einfach hat dieses Jahr 25 Punkte im Schnitt aufgelegt. Dazu 12 Rebounds, 2 Blocks, 2 Assists. Ja, keine Dreier genommen, hat 62% aus dem Feld getroffen, hat unfassbare 6, ach 6 sage ich schon, 11 Freiwürfe pro Spiel gezogen, was ziemlich krank ist. Also, es ist ein absoluter Foulmagnet. Er ist auf diesem Niveau einfach kaum zu stoppen. Hat insgesamt einen wirklich historischen Tournament-Run gehabt, individuell muss man sagen. Auch sowieso von den Saisons her bei Purdue, die letzten beiden, die waren im historischen Kontext im College-Basketball, waren die krass. Also krass, krass, krass. Das muss man schon sagen. Er hatte eine Freiwurfrate dieses Jahr von 81%. Das habe ich so noch nicht gesehen. Ich müsste tatsächlich mal schauen, wo Zion gelegen hat. Aber das wird nicht weit darunter sein. Ist jemand, der sich in den letzten Jahren oder seine Physis in den letzten Jahren sehr, sehr verbessert hat. Ich kann mich noch daran erinnern an der Highschool. Da war er halt so ein clumsy, riesiger Typ, der Konditionsprobleme hatte, der einfach unfassbar riesig und dominant war. Schon immer einen sehr tollen Touch hatte, muss ich sagen. Der aber aufgrund seiner schieren Größe schon, ja, so seine Probleme mitgebracht hat. Fürs eigene Team und fürs gegnerische natürlich, muss man sagen. Ja, hat sich da jetzt konditionell die letzten Jahre enorm verbessert, hat dieses Jahr viele, viele Minuten abgerissen, hat teilweise im Tournament auch, ich glaube, sogar Spiele so gut wie durchgespielt, was ziemlich krass ist für jemanden mit seiner Größe. Die Freiwurfquote hätte ich noch anmerken können, die ist nämlich auch gut. Die war bei 71%, die ist insgesamt über die College-Zeit auch bei ja, knapp rund roundabout 70%, was sehr respektabel ist für einen Spieler der Größe auf jeden Fall. Die Beweglichkeit, die hat sich verbessert in den letzten Jahren. Er hat jetzt beim Combine auch irgendwie so Lane Agility Drills und so recht gut abgeschnitten. Da gebe ich aber einfach sehr, sehr wenig drauf, weil das halt sehr vordefinierte, sehr spezifische Settings sind, für die Spieler mit ihren Agenten einfach im Vorfeld auch üben können, um einfach sehr gut auszusehen da. Und es gibt immer wieder so kleinere Tweaks und Tricks, wie du dieses Format so ein bisschen cheaten kannst. Deswegen ist das für mich immer so ein bisschen, ja, keine Ahnung. Zach Edey hat Baseball in der Highschool gespielt. Ein bisschen merkt man das, oder zumindest würde ich mir das einbilden, merkt man das an der Hand-Augen-Koordination, die extrem gut ist für jemanden in der Größe. Spieler, die so lang sind, sind eigentlich so ein bisschen, ja, wie gesagt, sehr clumsy. Das hat Edey eigentlich so gar nicht mehr. Das hat er ziemlich abgelegt. Und ja, er ist für NBA-Standards natürlich langsam, das muss man sagen. Er hat sich sehr verbessert, aber er ist immer noch einfach für einen NBA-Big langsam. Es ist halt so ein großer Gefechtsturm, der da irgendwie übers Feld läuft. Ich finde ihn defensiv, oder fand ich ihn jetzt am College, auch wenn er mal ein bisschen rauskommen musste, okay. Ich würde ihn aber auch als rein Drop Defender klassifizieren, weil alles andere, da ist der Space in der NBA einfach viel zu groß, als dass er das irgendwie überbrücken könnte. Ja, vielleicht mal so ganz, ganz spät in der Wurfuhr mit ein bisschen Glück oder so, aber da sehe ich es überhaupt nicht so. Das ist einfach relativ eindimensional defensiv, was nichts Schlechtes sein muss, aber das muss man eben im Auge behalten. Offensiv, ja. Oder beziehungsweise, was ist der Sell für Zach Edey in der Lottery oder sogar noch höher? Ich habe einen Kollegen bei Swish, der sieht Edey sogar als Nummer 1 Prospect, sogar als klares Nummer 1 Prospect. Da muss man sich natürlich ein bisschen vor Augen halten, was ist im Moment die heutige NBA? Wo geht die hin? Können wir jemanden an Nummer 1 ziehen, der offensiv relativ limitiert ist in dem, was er macht? Ich glaube, also was heißt glaube, aber Zach Edey ist am besten, wenn er wirklich nah am Ring agiert und Abschlüsse nimmt und einfach dort Druck ausübt. In Low-Post-Situationen oder eben im Pick-and-Roll. Also er hat eben einen wahnwitzigen Catch-Radius. Ne? Er ist kein krasser Vertikalathlet, muss das aber auch nicht sein. Hat aber ganz, ganz tolle Hände und ja, kann einfach überall rund um den Ring einfach sehr, sehr einfache Abschlüsse generieren durch seine Länge. Das ist nun mal so. Aber du musst Zach Edey als Nummer 1 Option ja wirklich ganz klassisch nah am Korb anbinden oder einbinden und aus dem Post kreieren lassen. Und da habe ich eben so meine Zweifel, ob das in der heutigen NBA wirklich noch so zeitgemäß ist oder passieren wird. Vor allem, weil ich Edey als trotz des Alters und trotz dieser Erfahrung, die er jetzt nun schon am College gesammelt hat, immer noch nicht als wirklich guten Prozessor sehen würde. Er ist okay da drin, jetzt zum Beispiel so Double Teams zu schlagen. Ich finde aber auch gerade als Post-Hub, wenn er eben in Sets eingebunden wurde in Purdue oder für Purdue, wo er so im High-Post kreieren konnte, auch passen konnte, hat er einfach auch zu viele Optionen liegen gelassen, was das angeht. Hat Cutter einfach nicht gesehen. Und das waren halt so Basic Plays, ne, wo es so ein, ja, wo er so ein Dribble-Handoff zum Beispiel rejected hat und der Spieler, der den Ball aufnehmen wollte, dann zum Korb gecuttet ist und er hat einfach nicht den Pass über die Defense gesehen. So, was einfach so ein Basic Read in der Situation ist in dem Moment. Und wenn ich jemanden an Nummer 1 ziehen möchte, als mein Franchise-Player, als meine offensive erste Option, die für heutige Verhältnisse so ein bisschen unorthodox kreiert, dann muss das halt eben sitzen. Und ich glaube nicht an Zach Edey als Post-Hub. Er ist für mich halt in erster Linie wirklich ein Scorer offensiv. Und ja, ist insgesamt offensiv ein sehr, sehr dominantes Prospect gewesen am College. Das muss man ihm auf jeden Fall lassen. Aber mir fehlt so das Drumherum, was ich mir für einen offensiv orientierten Big als Franchise-Player so wünschen würde. Er hat im Post einen tollen Touch, ob es jetzt bei Post-Hooks ist, die er dann hauptsächlich anbringt, so Turnaround-Jumper eigentlich sehr, sehr wenig. Er ist ein absoluter Albtraum am offensiven Glas. Er konnte einfach nicht ausgeboxt werden am College. Und da haben wir ja einen Kontext, wo wir noch eher traditionelle, relativ schwere Bigs haben, die noch recht gut da drin sind, sage ich mal. Also auch in der NBA wird Zach Edey einfach am offensiven Glas ein absoluter Albtraum sein in den meisten Matchups, weil ja, er ist einfach schwer, er ist wahnsinnig lang, er positioniert sich da gut. Wenn er in Position ist, dann kriegst du ihn da auch nicht wirklich mehr weg. Er hat sehr auch an seiner Körpermitte gearbeitet, er ist wirklich kräftig geworden. Er hatte sonst eben das Problem mit diesem hohen Körperschwerpunkt, dass er da sehr einfach aus der Balance gebracht werden kann. Das ist nicht mehr so, wenn er erstmal in Position ist, dann kriegst du den auch nicht mehr weg, dann ist er halt einfach da. Ja, man hat einfach gemerkt, wie unfassbar heftig das stresst, wenn Edey irgendwo sich am Ring auffällt oder dahin cuttet. Gerade bei Offensiv-Rebounds, allein seine Präsenz sorgt dafür, dass er einfach mehrere Verteidiger gebunden hat und auch Teammates dadurch einfach besser rebounden konnten, bessere Gelegenheiten hatten, sehr, sehr offene Lanes hatten, um da eben so reinzufliegen und Rebounds zu fischen. Ja, das ist das, was Zach Edey einfach mitbringt. Genau, das mit dem Freiwürfe ziehen habe ich ja schon gesagt. Also er ist ein absolut abartiger Freiwurfmagnet gewesen, natürlich, weil er da eben kaum zu stoppen war. Er setzt gute Screens so insgesamt. Und ja, er ist also ein Spieler, der als am besten wirklich projiziert als so Nummer 1 offensive Option. Ich glaube, dadurch nutzt du ihn auch am besten. Die Frage ist, ob du das machen kannst und willst in der heutigen Zeit, weil so eine postzentrierte Offense nach wie vor nicht super effizient ist, außer du ziehst sowas über Leute wie Jokic oder Embiid auf, die das aber ja auch gar nicht klassisch machen, sondern viel draußen agieren. Ich erwarte mir da nicht viel Wachstum von Edey. Er hat einen ganz guten Touch, aber er hat noch nie wirklich irgendwelche Dreier genommen, nennenswert. Who knows, vielleicht kommt das noch, aber ich würde es jetzt erstmal abstreiten. Und ja, also da auch offensiv, weiß ich nicht, schon schwierig. Ich glaube, dass er von der Bank kommend so spotmäßig sehr gute Arbeiten machen kann. Aber ich weiß nicht, ob er wirklich dauerhaft als Starter agieren kann, weil ich es auch defensiv einfach sehr schwer finde, sich da in diesem Drop-Schema derart festzulegen. Weil das tust du einfach mit Edey. Er ist ein solider Verteidiger. Ich würde sogar sagen, ein sehr guter Verteidiger. Durch seine Länge im Drop einfach relativ dominant. Bisher auf dem Level natürlich sowieso, wo es nicht viele Pick-and-Rolls gibt, wo du nicht die Entscheidung treffen musst, kommt er jetzt höher raus oder nicht. Sondern wo er halt eben hauptsächlich gegen Zonen gespielt hat oder in Zonen verteidigt hat. Da sind die Wege nicht so lang, die er irgendwie zurücklegen muss. Und das erleichtert ihm das alles natürlich um einiges. Ich glaube, dass er da, gerade wenn sich das Feld öffnet, einfach defensiv in vielen Belangen Schwierigkeiten haben wird, weil er einfach eben derart riesig und schwerfällig ist. Und ich traue ihm zu, ein guter Drop-Coverage-Defender zu sein, der offensiv alleine durch seine Präsenz eine gewisse Dominanz mitbringt. Aber ja, ich habe halt eben meine Fragen, ob das der Spieler ist, um den du so aufbauen kannst. Das ist halt bei Bigs und defensiven Problemen tue ich mich immer schwer, wie man das bewerten soll auf jeden Fall. Er ist nicht gerade sehr foul-anfällig. Also auch da merkt man einfach, dass er sehr viel Erfahrung gesammelt hat und sehr gelernt hat einfach. Er ist nicht mehr sehr foul-anfällig. Er weiß gut, wann er eben zum Contest gehen muss und kann und wann er einfach geschlagen ist und es keinen Sinn mehr ergibt, wo du dir einfach nur unnütz wieder irgendwelche Fouls anhängen würdest. Ja, Zach Edey ist jetzt gerade bei ESPN auf 16 gerankt, finde ich plausibel irgendwo. Er ist meiner Meinung nach ein Big, der in der heutigen NBA wahrscheinlich schwierig zu spielen sein wird für viele Minuten, weil ich einfach defensiv meine Fragezeichen habe und offensiv möchte ich das eigentlich in den meisten Fällen nicht aufziehen, dass er meine absolute Nummer 1 Option ist, weil er mir dazu einfach als Entscheider mit dem Ball in der Hand, er ist ein toller Playfinisher, aber alles darüber hinaus ist halt eben fragwürdig. Und ja, auch seine Creation aus dem Post. Er ist einfach wahnsinnig dominant dadurch, dass er halt ja ein, zwei sehr seriöse oder sehr verlässliche, vielmehr Abschlüsse hat, die er auch kontern kann. Er hat seinen Hookshot, er kann aber auch so einen Step-Through oder einen Drop-Step irgendwie anbringen als Konter. Das war es dann aber auch, ne? Also es ist jetzt nicht so, dass er die aus dem Post groß was kreieren könnte für so von sich aus. Und keine Hilfe brauchen würde. Also es ist offensiv auch irgendwie zwar ein dominanter, aber ein relativ reiner Playfinisher, bei dem ich defensiv einfach Fragezeichen habe. Und ja, so dieses Argument für ihn als Top 5 Prospect oder so nach dieser dominanten Saison, ich kann es irgendwo verstehen, aber irgendwo halt auch wiederum für meine Warte so überhaupt nicht. Also so wie ich Spieler einschätze und wie ich Spieler insgesamt bewerte im Liga-Kontext, kann ich es gar nicht verstehen, Zach Edey so hoch zu ranken. Ich kann aber die Argumentation, kann ich nachvollziehen, dass wir einen derart dominanten offensiven Spieler haben, der ja auch, muss man sagen, komplett gegen den Trend geht. Also machen wir einfach mal den Case für Edey als Nummer 1. Also wer soll diesen Typen großartig verteidigen, so im Post? Diese Länge, die er hat, die Physis, die er hat. Wenn er erstmal am Ring ist, dann wird er relativ sicher scoren. Es erinnert so ein bisschen an Boban Marjanovic, wo er rübergekommen ist und in Spotminuten einfach widerwärtige Player Efficiency Ratings aufgelegt hat, weil er halt ja, seine Rolle perfekt ausgeführt hat und mega dominant war in diesen Minuten. Aber halt auch, das war es dann halt aber auch, ne? Für mehr war er halt einfach nicht zu gebrauchen sozusagen. Und ja, da ist die Upside dann auch wieder so flöten gegangen. Ein ähnliches Problem sehe ich bei Edey. Ich glaube nicht, dass er, ich glaube, das habe ich jetzt oft genug gesagt auch, dass er dauerhaft als Starter irgendwie auf dem Feld verweilen kann aufgrund seiner Defense. Und weil ich auch die Offense da dann wieder ein bisschen zu postzentriert finde irgendwo und das Drumherum bei ihm noch nicht so gut ist. Vielleicht macht er diesen Schritt, kann defensiv seriös genug sein und ist offensiv einfach in so einer mittleren Usage-Rolle irgendwie sehr, sehr effizient. Dann macht das schon Sinn. Ich glaube so auch alleine, dass diese Upside in der Theorie besteht, dass er einfach ein komplettes Problem auf dem Feld sein kann für die gegnerische Defense, rechtfertigt das irgendwo schon, gerade in dieser Klasse, einfach mal so einen Top-20-Pick da drauf zu hauen und zu gucken, ob das klappt. Ich glaube, das ist komplett zu verantworten so. Aber jetzt einen Top-5-Pick, das ist halt, ja, also zum Case für ihn als Top-Spieler. Ja, da muss schon viel, viel, viel zusammenlaufen. Er ist halt die komplette Antithese zu dem, wohin sich die Liga entwickelt jetzt gerade. Das kann natürlich, wenn man es wohlwollend ausdrücken will, halt diese Gegenbewegung sein, die es dann zwangsläufig irgendwann geben muss. Ich glaube aber nicht, dass Zach Edey das ist. So viel dazu. Aber ja, ich meine, wer soll ihn dauerhaft am Ring verteidigen? Er wird auch da einfach eine wahnsinnige Gravity ausüben. Wird sicherlich auch innerhalb seines Rookie-Deals sich deutlich verbessern, was die Entscheidungsfindung als Passer und sowas angeht. Und wird dann halt auch das bestrafen können, ne? Und dann haben wir da ja schon einen sehr, sehr, sehr soliden Case offensiv auf jeden Fall. Und defensiv, ja, wenn du ein gutes Umfeld hast im Roster, viele lange Wings, die halt Offball auch gut verteidigen können. Gute Point of Attack Defense und du hast Zach Edey als Drop Defender in der Mitte, Das kann absolut hinhauen so. Also den Case kann man irgendwo machen, aber ich finde es für mich genommen zu sehr einschränkend, als dass ich Zach Edey ernsthaft als Top-Prospect irgendwie ansehen würde. Ich glaube, dass er insgesamt schon ein sehr, sehr solider NBA-Rotationsspieler langfristig sein kann. Eine gewisse Upside sehe ich da halt auch. Aber ich sehe halt auch die Downside so ein bisschen, dass er halt einfach gar nicht oder nur sehr schwer spielbar sein wird in vielen Fällen. Und das wäre dann auf jeden Fall ein Problem. Aber von den Riesen, die jetzt so in die Liga gekommen sind, ist Zach Edey einer der besseren, würde ich sagen. Das ist ein ganz anderes Level an Basketballer als so ein Taco Fall oder so. Also Edey ist absolut kein Gimmick, ne? Das ist ein guter Basketballer, muss man sagen, der ein widerliches physisches Profil mitbringt einfach. Das alleine schon schafft schon defensiv sehr viel Spielraum für Sachen, die auch nicht so gut laufen können und das macht trotzdem nichts aus. Das haben wir bei Wembanyama gesehen, wo ich ja auch seine Defense so ein bisschen hinterfragt habe. Und naja, turns out, es spielt einfach keine Rolle. Das war aber auch das, was ich damals bei Jonathan gesagt habe. So, ich habe diese Bedenken, einfach um sie anzuführen. Das könnte irgendwie ein Problem sein. Wird es wahrscheinlich aber einfach nicht, weil es bei ihm keine Rolle spielt. Und ja, genau so war es. Und Edey hat im Prinzip auf dem Papier auch eine absolute Game-Breaking-Physis mit seiner Länge und mit seinem physischen Profil. Ist aber eben lange, lange nicht so gut in der Ground-Coverage wie ein Wembanyama oder andere große Spieler. Muss es vielleicht auch nicht sein, ich weiß es nicht. Ganz, ganz interessanter Case, weil wir endlich mal einen legitimen Riesen haben, der halt typische Schwächen hat, wie sie diese großen Spieler halt eben haben. Es ist eben kein Victor Wembanyama, der eine Ground Coverage mitbringt oder ein physisches Profil mitbringt, wie wir es noch nie gesehen haben in der Form, was so an und für sich schon ja komplett das Spiel so ein bisschen auf den Kopf stellt. Und ja, Zach Edey, wie gesagt, ein absolut seriöses Prospect, für mich ein Top-20-Spieler auf jeden Fall. Für mehr muss man dann eben gucken. Dann kommt es ein bisschen drauf an, auf das Team. Was hast du drumherum? Macht das Sinn für dich? Kannst du dieses Risiko eingehen, den da einfach mal reinzuschmeißen und das auszuprobieren? Hast du sowieso einen gewissen Überschuss an Assets irgendwo und kannst das einfach mal machen? Dann go for it so. Wär cool, würde ich gerne sehen. Aber ich kann auch eben die Skepsis verstehen, weil ich sehe, dass das defensiv ein Problem sein könnte und offensiv vielleicht nicht ganz so transportabel ist, um in die NBA rüberzunehmen. So, jetzt gucken wir auf die Uhr. Ich habe jetzt fast eine Dreiviertelstunde aufgenommen. Das reicht, glaube ich, für heute. Dann bleiben wir einfach dabei, dass wir einmal David und Goliath hier gecovert haben. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Ja, bis zum Draft werde ich noch einige Pots aufnehmen. Zumindest plane ich das. Thematisch bin ich da ganz frei. Wie auch letztes Mal gesagt, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Wünsche habt, dann haut das raus. Lasst mich das gerne wissen, dann richte ich mich da ein bisschen nach und plane das mit ein. Und ansonsten werde ich das einfach ganz frei gestalten. In diesem Sinne, viel Spaß mit den Playoffs, genießt das gute Wetter. Und habt eine gute Zeit. Tschüss.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein. So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.